das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wir trauern um den Frieden. So titelt heute die türkische Tageszeitung Cumhuriyet, einen Tag nach dem blutigen Anschlag in Ankara. Und ein Tag der Trauer und des Innehaltens war es, vor allem für jene, die gestern von einem Moment auf den anderen ihre Schwester, den besten Freund oder die Mutter verloren haben. Die mindestens 95 Menschen, die gestern sterben mussten, wollten nur eins: für eine Türkei demonstrieren, in der nicht nur Hass, Gewalt und Misstrauen regieren. Doch 3 Wochen vor der Parlamentswahl in der Türkei ist ein friedvolles Leben in weite Ferne gerückt. Martin Weiß.
Allahu Akbar! Beerdigung eines 19-jährigen Studenten in seiner Heimat Karamanmaraş. Und Trauerfeiern gab es heute und in den vergangenen 3 Monaten viele in der Türkei. Durch die Auseinandersetzungen zwischen der verbotenen PKK und türkischen Sicherheitskräften starben nach offiziellen Angaben knapp 2000 Menschen und gestern kamen fast 100 dazu. Ein Oppositionspolitiker klagt an: Wenn die Täter nicht gefunden werden, dann wird diese Regierung darüber stolpern. So auch Tayyip Erdogan und Davutoğlu. Sie müssen sofort herausfinden, wer dahinter steckt. Gestern, kurz vor Beginn einer Friedensdemonstration, detonieren 2 Sprengsätze und reißen zahlreiche Menschen in den Tod. Bilder vom Anschlag selbst und unmittelbar danach dürfen heute nicht mehr im türkischen Fernsehen gezeigt werden. Als Grund gibt die Regierung laufende Ermittlungen an. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. Die Behörden gehen davon aus, dass es 2 Selbstmordattentäter waren, möglicherweise mit Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat. Ein Land in Trauer und Wut zugleich. Viele, die heute nach Ankara kamen, um der Toten zu gedenken, forderten in Sprechchören den Rücktritt der Regierung und von Präsident Erdogan. Die pro-kurdische HDP und viele linke Gruppen, die die Demonstration gestern mitorganisiert hatten, geben dem Staat eine Mitschuld für mehrere Anschläge. Der Staat, dem eigentlich kein Flügelschlag eines Vogels entgeht, konnte ein Massaker im Zentrum von Ankara nicht verhindern, genauso wie in Diyarbakir und Suruç. Trotz der Staatstrauer flog die türkische Luftwaffe auch heute wieder Angriffe gegen Stellungen der PKK in den Kandilbergen im Irak. Obwohl die PKK eine einseitige Waffenruhe ausgerufen hatte, kam es in der Provinz Erzurum zu Gefechten mit türkischen Sicherheitskräften, bei denen 2 Soldaten starben. Und am Abend lieferten sich in der Kurdenhochburg Diyarbakir Demonstranten mit der Polizei heftige Auseinandersetzungen. Nachdem ein Trauermarsch ruhig begonnen hatte, eskalierte die Situation. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Türkei geht unruhigen Zeiten entgegen und trotzdem, in 3 Wochen soll ein neues Parlament gewählt werden.
Nach Deutschland. Die Sozialdemokraten haben heute darüber diskutiert, wo es künftig langgehen soll für die SPD. Und bei der derzeit wichtigsten politischen Frage hat Parteichef Gabriel das Problem, in mehrere Richtungen gleichzeitig zeigen zu müssen. Denn einerseits bekommt die Kanzlerin für ihre offene Flüchtlingspolitik bei den Sozialdemokraten viel Applaus und wenn sie möchte auch Asyl, wie Gabriel heute scherzte. Andererseits gibt es nicht wenige rote Ministerpräsidenten und Bürgermeister, die den Finger in die Wunde legen und fordern, doch bitte die Zahl der Flüchtlinge irgendmöglich zu begrenzen. Also, Quo Vadis, SPD? Christoph Pietsch berichtet.
Das Stadion von Fußball-Bundesligist Mainz 05, ganz in Rot und damit irgendwie ganz passend für den SPD-Perspektivkongress. Unter der Tribüne statt Fußball Politik, statt variablen Positionsspiels der Versuch einer klaren Positionierung.
Die Wahrheit ist, beide Antworten, das bedingungslose Credo der Kanzlerin, wir schaffen das, ebenso wie Horst Seehofers Grenzen dicht, sind eigentlich Ausdruck von Hilflosigkeit.
Hilflosigkeit. Was aber sagt das über den Standpunkt der SPD?
Wir dürfen uns als Sozialdemokraten auf diese Auseinandersetzung erst gar nicht einlassen. Es sind falsche Alternativen. Denn es geht auch in Wahrheit darum, die Bedingungen in Deutschland und Europa zu schaffen, damit wir es schaffen.
Bedingungen schaffen, um die Herausforderungen zu meistern. Und zwar so, dass die Gesellschaft nicht darunter zu leiden hat. Gabriel gibt konkrete Beispiele.
Wir müssen also ausreichend Lehrer, Erzieher, Polizisten, einstellen, damit Kitas nicht überfordert sind, Schulklassen nicht zu groß sind.
Über die Idee, Transitzonen an der Grenze Deutschlands einzurichten, spricht Gabriel nicht. Und für SPD-Generalsekretärin Fahimi spricht nicht viel dafür.
Die Idee der Transitzonen ist noch nicht mit genügend Substanz gefüllt. Ich habe im Moment keine Vorstellung davon, wie es am Ende wirklich praktisch funktionieren kann.
Der SPD-Perspektivkongress im Zeichen der Flüchtlingspolitik. Die Sozialdemokraten sprechen mit einer Stimme. Sie stehen zu offenen Grenzen und zu Angela Merkel.
Ich würde sagen, wir geben Frau Merkel, solange sie sozialdemokratische Politik macht, immer Asyl in unserer Partei, liebe Genossinnen.
Abstand zu den Unionsparteien, Nähe zur Kanzlerin. Das ist der Standpunkt der SPD.
Das war der von der Kanzlerin eingesetzte neue Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier, der diese sogenannten Transitzonen ins Gespräch brachte. Also große Flüchtlingslager an den deutschen Grenzen, in denen schon geprüft wird, ob jemand Anspruch auf Asyl hat und bei einer Ablehnung sofort zurückgeschickt werden kann. Darüber diskutieren die Innenminister bei einem informellen Treffen heute Abend im Kanzleramt. Arndt Henze, was halten die Innenminister von diesem Vorschlag?
Nun, Sie sprechen seit über 4 Stunden über die Flüchtlingskrise. Peter Altmaier hatte ja heute von der Hoffnung gesprochen, schon in wenigen Tagen eine Einigung in der Großen Koalition über solche Transitzonen zu erzielen. Wenn man die Innenminister aus den SPD-geführten Bundesländern heute gehört hat, dann ist da sehr viel Skepsis noch im Raum, vor allem ganz praktischer Art. Die Frage ist immer wieder, wie sollen denn solche Transitzonen aussehen? Es gibt bisher eine Transitzone im Frankfurter Flughafen. Das ist ein abgeschlossener Raum. Es betrifft einige wenige Fälle. Ist im Grunde ein Gefängnis im Kleinen. Und die Vorstellung, dass das jetzt für Tausende, wenn nicht Zehntausende Flüchtlinge entlang einer offenen Grenze gebaut werden sollte, da haben mir viele SPD-Innenminister gesagt, wie soll das aussehen? Wie will man das sichern? Will man im Grunde da Lager mit Zäunen gesichert bauen? Muss man dafür nicht vorher die Grenze schließen? Wird das nicht ein riesiges Massengefängnis werden? Heute will man Klarheit haben. Man war verärgert darüber, unter Zeitdruck gesetzt zu werden. Man war auch verärgert, dass so ein Vorschlag in den Raum gestellt wird, ohne dass da bisher praktische Vorstellungen vorher mitgeliefert wurden.
Und es gibt ja auch viele bereits bestehende Probleme in den Ländern. Mit welchen Forderungen sind denn die Innenminister selbst ins Kanzleramt gekommen und wurden diese erhört?
Ja, auch deshalb war der Ärger groß, weil man sagt, es ist im Grunde mit diesen Transitionen ein Ablenkungsmanöver. Es hat ja Flüchtlingsgipfel hier im Kanzleramt im September gegeben. Da sind viele Verabredungen getroffen worden und davon ist bisher sehr wenig umgesetzt worden. Einige Innenminister haben uns vorher erzählt, dass seit diesem Gipfel im September die Flüchtlingszahlen natürlich noch mal explodiert sind, aber kein einziger zusätzlicher Beamter vom Bundesamt für Migration in die Länder gekommen ist, um diese Asylanträge auch abarbeiten zu können. Insofern werden sich sehr viele Fragen an den neuen Chef des BAMF, an Herrn Weise richten, aber auch an die Kanzlerin, die gesagt hat, sie habe einen Plan. Man will heute wissen, wie sieht dieser Plan so aus, dass er die Kommunen und die Länder sehr schnell entlastet. Und das Stichwort heißt eben Verfahrensbeschleunigung. Was trägt tatsächlich dazu bei, die Verfahren zu beschleunigen? Da ist der Ärger quer durch die Parteien, also nicht nur bei den SPD-geführten Ländern, sondern auch bei unionsgeführten Ländern gleichermaßen groß. Deshalb auch der Ärger, dass solche Transit-Diskussionen eher davon ablenken.
Mhm. Danke, Arndt Henze nach Berlin. Bis die Flüchtlinge, die es bis nach Deutschland geschafft haben, hier auch tatsächlich angekommen sind, ist es ein weiter Weg. Denn es ist nicht nur die Sprache, die fremd ist. Es gibt eine andere Lebensart und Regeln, die Flüchtlinge gar nicht kennen können. Angelika Henkel und Claudia Gorille waren in einem Braunschweiger Stadtteil, in dem plötzlich von einer Nacht auf die andere genauso viele Flüchtlinge wie Einwohner leben. Und sie mussten erfahren, wie schwierig es ist, auf beiden Seiten einander zu verstehen.
Krallenriede, ein ruhiger Stadtteil von Braunschweig, gepflegte Vorgärten, gut bürgerlich. Knapp 4000 Einwohner leben dort. Neuerdings sieht es hier so aus, an der Bushaltestelle und auf der Hauptachse durch den Ort. Denn inzwischen leben hier geschätzt noch einmal 4000 Menschen, Flüchtlinge.
Weil die Busse so dermaßen überfüllt sind, dass man die Kinder stellt man da nicht mehr an die Bushaltestelle. Man hat einfach Angst.
Diese Anwohner der Hauptstraße haben Sorgen. Sie haben lange überlegt, ob sie sich äußern sollen. Sie wollen nicht in die rechte Ecke gedrängt werden. Vor ihren Häusern prallen Lebenswelten aufeinander. Es gibt Stoßzeiten, da ist die Straße voll mit Flüchtlingen aus dem Erstaufnahmelager, wo sie registriert werden. Fremde Menschen dicht an dicht. Sie hören jedes Geräusch, sind niemals allein. Die Aufnahmestelle ist eigentlich für 750 Leute, jetzt sind es rund 4000. Das Leben, ein langes Warten zwischen Klos und Müllcontainern.
Es ist wirklich tragisch, ne? Ne, auch das Leben dort, es ist menschenunwürdig. Ja, es ist menschenunwürdig, das muss man ja ehrlich mal so sagen. Ne? Mit 750 Leuten, die konnten sich da bewegen, die hatten auch Platz. Ne? Die brauchten nicht rausgehen, ne? Aber wo sollen die Leute hin?
Die einzige Möglichkeit, der Enge zu entgehen, ist der Weg in die Stadt, die Hauptstraße entlang. Es ist die Verbindung zu dem Leben, das sie sich in ihrer Zukunft auch wünschen. Ein Ziel? Supermärkte. Vor allem da treffen Flüchtlinge und Anwohner aufeinander. Anwohner beschweren sich, manchmal seien Packungen aufgerissen. Es gibt Gerüchte, dass der Discounter schließen müsse, weil so viel geklaut werde. Das stimmt aber nicht, sagt der Chef. Drei Sicherheitsmänner sind seit Anfang des Jahres im Laden. Fahd Mohammed Ali ist einer von ihnen. Er hat ein Auge auf die Flüchtlinge, hilft ihnen aber auch. Er übersetzt, was auf den Packungen steht. Er spricht nicht nur Deutsch, Englisch, Französisch und Holländisch, sondern auch mehrere arabische Dialekte. Ein Vermittler.
Die Deutschen sind halt besser orientiert, weil sie wissen, wo was steht. Und die Flüchtlinge, wenn sie herkommen, sie gucken halt mehr ziellos. Viele kommen auch, wenn ich ehrlich bin, verbringen eigentlich die Zeit, die laufen hier nur im Kreis rum.
Es sind Szenen wie diese, die Krallenrieder stören. Fahd Mohammed Alis Aufgabe ist auch, den Flüchtlingen das zu erklären. In vielen Ländern ist es nichts Ungewöhnliches, sich einfach mal auf den Boden zu setzen. In Deutschland aber fällt das auf, und zwar negativ. Am Infomobil der Polizei Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Denn die waren hier vorübergehend angestiegen. Kriminelle mischen sich unter die Schutzbedürftigen, sagt die Polizei. Und für Ängste sorgen auch Gerüchte.
Wenn uns Frauen sagen, ja, wir werden belästigt, wir werden angemacht. Ja, wie? Man kann das wirklich mit Straftaten glücklicherweise nicht hinterlegen. Denn hier passieren in diesem Bereich nicht viele Straftaten.
Die meisten Flüchtlinge sprechen kein Englisch. Ein tieferer Austausch ist schwierig.
Problem. Es gibt große Probleme in der Kommunikation im Moment, aber später wird es gehen. Es ist wichtig, die Sprache zu kennen und auch die deutschen Gesetze muss man kennen und verstehen.
In der Aufnahmestelle gibt es harmonische Momente, aber oft werden aus Nichtigkeiten plötzlich Streitereien, die sich hochschaukeln.
Also ich bin der festen Überzeugung, die Polizei hätte die gleichen Probleme, wenn das eben 3000 Deutsche wären, die da auf dem Haufen sitzen würden.
Die Stadt reagiert. Mehr Busse, mehr Straßenlampen, die in der Nacht brennen. Und doch, das Bedürfnis nach Sicherheit wächst im Braunschweiger Stadtteil Krallenriede.
Wie die Flüchtlingskrise eine Wahl beeinflussen kann, das hat sich heute in Österreich gezeigt. In Wien ist heute ein neues Landesparlament gewählt worden. Die Nachricht mit Jan Hofer.
Bei der Abstimmung konnte die rechtspopulistische FPÖ deutliche Zugewinne erzielen. Sie erreichte mehr als 32% der Stimmen. Stärkste Kraft bleiben aber die mit den Grünen regierenden Sozialdemokraten. Sie bekamen 39,4% der Stimmen. Damit kann Bürgermeister Heupel, der bereits seit 21 Jahren im Amt ist, wohl weiter regieren.
Zum Duell SPÖ-FPÖ, zur Entscheidung pro oder contra Hilfe für Flüchtlinge, war die Wien-Wahl stilisiert worden.
Dass irgendwie an den Grenzen ein bisschen Kontrolle herkommt, dass da nicht die ganze Zeit immer irgendwas reingelassen wird, sondern einfach nur strenger kontrolliert wird.
Ich halte Panikmache in keiner Weise für angebracht. Das ist eine stabile Welt hier.
Am Ende fiel der Vorsprung für die Sozialdemokraten und Bürgermeister Michael Heupel deutlicher aus als prognostiziert. Das rote Wien am Abend erleichtert, aber wegen der Zugewinne für die rechtspopulistische FPÖ auch geläutert.
Ich werte dieses Wahlergebnis nicht als einen Auftrag, einfach so weiterzumachen, wie wir das bisher gemacht haben. Das ist ja außer jedem Zweifel.
Denn das gute Abschneiden von Heupels Herausforderer Heinz-Christian Strache und dessen FPÖ zeigt, dass viele Menschen Zukunftsängste haben, auch angesichts der stagnierenden Wirtschaftsdaten und hohen Arbeitslosigkeit, unzufrieden sind mit der österreichischen Bundespolitik.
In Weißrussland kann der autoritär regierende Staatschef Lukaschenko fest von einer fünften Amtszeit ausgehen. Laut staatlicher Medien hat er bei der Präsidentenwahl mehr als 80% der Stimmen bekommen. Ein offizielles Endergebnis wird morgen erwartet. Kritiker sehen in Lukaschenko Europas letzten Diktator. Die syrische Armee hat weitere Gebiete zurückerobert. Das berichten übereinstimmen staatliche Medien und die oppositionelle Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Truppen des Assad-Regimes konnten demnach in strategisch wichtige Gebiete in den Provinzen Idlib und Hama vorrücken. Unterstützt wurden sie von der russischen Luftwaffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte mehr als 60 Angriffe, unter anderem auf mutmaßliche Stellungen der IS-Terrormiliz. Im Nahen Osten reißt die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern nicht ab. Auch heute gab es mehrere Zwischenfälle, bei denen insgesamt mindestens ein Mensch getötet und 6 weitere verletzt wurden. Zuvor waren bei einem Luftangriff auf den Gazastreifen nach palästinensischen Angaben eine Frau und ein Kind getötet worden. Israel sprach von Vergeltung für einen Raketenangriff. Als Konsequenz aus der Abgasaffäre gibt Martin Winterkorn nach dem Vorstandsvorsitz offenbar auch alle weiteren Ämter im VW-Konzern auf. Laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist Winterkorn vor allem gedrängt worden, den Chefposten bei der Porsche SE Holding niederzulegen. Hintergrund ist der Einfluss dieser Finanzgesellschaft auf Volkswagen. Dem Bericht zufolge ist mit Winterkorns Rückzug in den kommenden Tagen zu rechnen. Der Brite Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Russland gewonnen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel wurde Zweiter, auf Platz 3 vor dem Mexikaner Sergio Perez. Mit dem Sieg in Sochi baute Hamilton seine WM-Führung aus und sicherte Mercedes vorzeitig die Teamweltmeisterschaft.
Jan Frodeno ist neuer Ironman-Weltmeister. Beim WM-Klassiker auf Hawaii siegt der gebürtige Kölner nach 8 Stunden, 14 Minuten und 40 Sekunden. Bereits auf der 3800 Meter langen Schwimmstrecke setzt sich Frodeno in der Spitzengruppe fest, übernimmt nach 180 Kilometern auf dem Rad die Führung und gibt diese beim abschließenden Marathon nicht mehr her. Den deutschen Doppelsieg macht der Rostocker Andreas Rählert mit Platz 2 perfekt. Beste Deutsche wird Marin Hufe aus Wesel auf Rang 21.
Bis zuletzt musste die deutsche Fußballnationalmannschaft darum bangen, ob sie hier einziehen darf, in dieses 5-Sterne-Hotel direkt am Ufer des Genfer Sees mit Golfplatz und eigenem Spa. Das Quartier für die Nationalspieler während der EM in Frankreich ist natürlich schon lange gebucht. So selbstbewusst darf ein Weltmeister schon mal sein. Das Spiel gegen Georgien heute Abend dürfte das Selbstbewusstsein allerdings nicht unbedingt gestärkt haben. Aber immerhin für Frankreich hat es gereicht. Bernd Schmelzer.
So richtig zum Jubeln war Joachim Löw nicht zumute. Nach diesem Zittersieg. Die deutsche Mannschaft mit forschem Beginn. Sehr angriffslustig, viele Torchancen. Alleine Reus vergab mehrfach aus guter Position. Doch die über 40.000 Zuschauer in Leipzig staunten nicht schlecht. Denn nach einer knappen halben Stunde und 10:1 Torschüssen für den Weltmeister war plötzlich Georgien gefährlich. Okriaschwili gegen Neuer. Der Weltranglistenzehnte trotzte den Gastgebern weiter ein 0:0 ab, was auch an Torwart Revischwili lag, der starke Paraden zeigte. Kein Tor zur Pause, der Bundestrainer frustriert, der Plan nicht aufgegangen. Nach dem Wechsel dann ein berechtigter Foulelfmeter für die DFB-Auswahl. Müller verwandelte sicher nach 49 Minuten. Alles deutete jetzt auf einen Sieg hin, doch dann schlugen die Georgier zurück. Und wie? Der Ausgleich durch Kankava. Sehenswert und gleichzeitig wie eine Bestrafung für die Gastgeber, die zu viele Möglichkeiten liegen gelassen hatten. In der Folge wurde es dann fast peinlich für Deutschland. Georgien kombinierte frech Okriaschwili beinahe mit der Führung, alleine Neuer in Normalform. Gellendes Pfeifkonzert eine Viertelstunde vor Schluss. Immerhin, den Gastgebern gelang noch das Siegtor durch den eingewechselten Kruse. Fazit, wenigstens für die EM qualifiziert. Berauschend war die Vorstellung aber nicht. Im Gegenteil.
Das Wetter hat sich heute deutlich besser geschlagen und uns einen ganz wunderbaren Herbsttag beschert, Claudia Kleinert. Geht's so weiter?
Ja, so ungefähr. Zumindest morgen. Und das heißt sogar, dass es im Süden besser wird. Da litt man nämlich heute unter dichten, hochnebelartigen Wolkenfeldern. Die nächsten Tage aber wird es verbreitet frischer. Sie sehen es ja am Trend für Köln. Morgen nochmal 14 Grad. Dann bis Mittwoch kommen wir gerade mal bei 9 Grad raus. Danach wieder langsamer Anstieg der Temperaturen. Aber jetzt erstmal ein bisschen kalt, selbst für Mitte Oktober. Morgen Vormittag Sonnenschein verbreitet. Im äußersten Süden noch ein paar dichtere Wolken. Im Nachmittagsverlauf dann ebenfalls Sonnenschein. Etwas dichtere Wolken direkt an der Ostsee und südlich der Donau Richtung Alpenrand. Aus Westen kommen dann schon wieder hohe Schleierwolken. Die Temperaturen in der Nordosthälfte meist Werte zwischen 7 und 9 Grad. Nach Südwesten wärmer, da sind es 12 bis 15 Grad. Und die nächsten Tage dann deutlich mehr Wolken bereits am Dienstag im äußersten Norden und im äußersten Süden ab und zu nass. Am Mittwoch kann es dann überall nass werden. Und dann sind wir schon verbreitet bei Temperaturen von knapp unter 10 Grad.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier geht es jetzt weiter mit Max Mohr und Titel Thesen Temperamente. Ein Thema heute, ein irakischer Comedian, der mit Humor gegen den islamischen Staat, selbsternannte Dschihadisten und religiöse Eiferer vorgeht. Gegen 2 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau und morgen in den Tagesthemen ist an dieser Stelle Thomas Roth wieder für Sie da. Ihnen eine schöne Woche.